Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Servus, grüezi und hallo, hier ist euer Heimatsender. Wir sind mitten in unserer Themenwoche. Heimat. Ein Begriff, bei dem die einen die Augen verdrehen und bei dem anderen das Herz aufgeht. Und wir sind nicht unbedingt die Sendung und der Podcast, der Heimatgefühle verbreiten will, aber wir versuchen uns aus verschiedenen Richtungen diesem Begriff zu nähern. Dafür war unser Reporter einfach mal im Heimatministerium in NRW und hat mit der Heimatministerin gesprochen.
In dem Moment, wo wir Heimat definieren würden, so wie das passiert ist, grenzen sie Menschen aus. Und sie respektieren den Menschen auch nicht und deswegen halten wir das offen.
Hört ihr in dieser Podcast-Episode. Heimat, das ist für Kraftklub Chemnitz. Und die Jungs haben sich vor ein paar Jahren mal gedacht, hey, schade, dass es hier kein Festival gibt.
Wirklich so, dass ja Chemnitz immer so eine Zurückkommastadt ist. Ne? Zu Weihnachten, da treffen sich immer alle wieder. Und es schickt sich so ein bisschen an, dass das Cosmonaut-Festival quasi der zweite feste Punkt ist, wo alle so wiederkommen und sich da zu Hause treffen.
Also einfach mal schnell selbst ein Festival organisiert, das Cosmonaut, auch ein Thema hier bei uns, Bands, die ihre eigenen Festivals machen und das mit Erfolg. Und wir sprechen über Incels, der mutmaßliche Attentäter von Toronto, der bei seiner Bürgersteigfahrt mit einem Lieferwagen 10 Menschen getötet haben soll. Der war wohl so ein Incel, ein Involuntary Celibate, ein unfreiwillig im Zölibat lebender. Die Incels sind eine Gruppe Männer, die ihren Frauenhass im Netz ausleben.
Frauen in diesen Inselgruppen enthalten sehr oft explizite Drohungen gegenüber Frauen, speziell in Form von Vergewaltigung und manchmal auch Mord.
Was die Incels antreibt und wieso gerade in der Gaming-Branche das Problem mit den Incels schon bekannt war, das hört ihr in diesem Podcast des Updates vom 26. April 2018.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Der NSU-Prozess ist in der Schlussphase. Heute haben am Oberlandesgericht München zwei der Anwälte von Beate Zschäpe, Hermann Borchert und Matthias Grassel, ihr Schlussplädoyer beendet. Ihre Forderung, Zschäpe soll allerhöchstens 10 Jahre Haft bekommen. In München hat Deutschlandfunk Nova-Korrespondentin Ina Kraus den Prozess für uns beobachtet. Ina, die Anklage, die fordert viel, viel mehr, nämlich lebenslang, die Anwälte nur 10 Jahre. Wie begründen das Grassel und Borchert?
Sie streiten ab, dass Beate Zschäpe Mittäterin an allen Taten des NSU war, so wie es die Bundesanwaltschaft ja behauptet in ihrem Plädoyer und vertritt. Und die Anwälte von Beate Zschäpe zeichnen ein ganz anderes Bild von ihr. Sie war kein Mitglied eines NSU-Terror-Trios, will auch sogar im Untergrund gar nicht wirklich rechtsradikal gewesen sein und habe auch die Morde und die Bombenanschläge erst im Nachhinein davon erfahren und diese auch abgelehnt. Und darum sei sie nur der Beihilfe schuldig und zwar nur an den Raubüberfällen, weil sie die befürwortet hat, um den Lebensunterhalt im Untergrund zu finanzieren und natürlich das, was man ihr ja auch eindeutig nachweisen kann, dass sie die Frühlingsstraße in Zwickau in Brand gesteckt hat.
Du sagst es ja, Grassel und Borchert haben tatsächlich auch beschritten, dass Beate Zschäpe rechtsextrem ist. Worauf begründen Sie diese Behauptung?
Ja, das ist ein bisschen merkwürdig. Also es ist sehr viel von Lebenserfahrung in diesem Plädoyer die Rede, vor allem wenn Hermann Borchert spricht. Er ist ja schon im Rentenalter und er bezieht sich auf seine Gespräche mit seiner Mandantin, die er seit 2014 geführt hat in U-Haft und begründet das auch nicht weiter, bezieht das eben auf diese Gespräche. Und es ist, lässt sich ja nicht nachweisen, was Beate Zschäpe in diesen 13 Jahren im Untergrund gemacht hat, ob sie rechtsradikale Zeitschriften gelesen hat oder nicht. Oder welche Meinungen sie vertreten hat. Und sie stellen einfach mal in den Raum, sie habe da schon dieser Gesinnung abgeschworen. Wie glaubwürdig das ist, das muss dann das Gericht beurteilen.
Du beobachtest diesen Prozess schon sehr lange. Wie schätzt du das ein? Also konnte die Anklage beweisen, dass Zschäpe gleichberechtigtes Mitglied des NSU mit Uwe Bönhardt und Uwe Mundlos war, von den Morden gewusst hat?
Naja, das Plädoyer der Bundesanwaltschaft ist schon sehr dicht. Also es ist eine wirklich minutiöse Beweiskette, die sie da auffahren, die Bundesanwälte. Und das ist in vielen Teilen überzeugend und spiegelt auch die Beweisaufnahme wider, die hier in den letzten 5 Jahren passiert ist am Oberlandesgericht in München. Während ja Hermann Borchert und Matthias Grassel, die beiden Vertrauensanwälte von Beate Zschäpe, einen Großteil dieser Beweisaufnahme gar nicht erlebt haben, weil sie erst mitten im Verfahren eingestiegen sind. Und Sie beziehen sich ja hauptsächlich auf das, was Ihnen Beate Zschäpe erzählt hat. Und das ist auch zu Teilen von der Beweiswürdigung hier im Verfahren auch widerlegt. Also insofern sind da schon große Fragezeichen dahinter zu setzen.
Jetzt stehen ja noch die Plädoyers von Zschäpes anderen drei Anwälten, Wolfgang Herr, Wolfgang Stahl und Anja Sturm, an. Mit denen hat sie schon seit Jahren nicht mehr gesprochen, aber die müssen halt jetzt auch noch ran. Was werden die denn fordern? Gibt es da sowas wie eine Konkurrenz zwischen diesen Anwälten?
Es gibt eine Konkurrenz, aber sie werden natürlich im Sinne ihrer Mandantin handeln. Dazu sind sie ja verpflichtet. Und die drei wollen jetzt nochmal genau rekapitulieren, was ihre anderen Kollegen vorgetragen haben in den letzten drei Tagen. Das haben sie heute gesagt, zum ersten Mal gehört. Sie kannten also das Plädoyer nicht vorab. Und sie haben natürlich die gesamte Beweisaufnahme, den gesamten Prozess miterlebt. Und ich denke, sie werden, so ist es zu erwarten, einiges nachliefern, was Grasel und Borchert eben nicht liefern konnten, weil sie Zeugen nicht gehört haben zum Beispiel, und müssen eben jetzt ihr Plädoyer dem anpassen, was ihre beiden Kollegen da vorgetragen haben. Ganz einfach ist das sicher nicht.
Nur 10 Jahre Haft statt lebenslänglich, das haben Beate Zschäpes Verteidiger des Vertrauens Matthias Grasel und Hermann Borchert gefordert. Die Infos aus München hatte Deutschlandfunk Nova-Korrespondentin Ina Kraus.
Deutschlandfunk Nova.
Heimat. Ein Gefühl. Ein Ort. Ein Streitthema. Was ist Heimat?
Denkt ihr bei folgenden Begriffen an Heimat? Dazu, mit dieser Frage, gibt es eine neue Studie des Allensbach-Instituts. Und ganz viele haben Ja gesagt bei dem Begriff Familie und Freunde. Haben sie gesagt, ja, Familie, Freunde, das ist für mich Heimat. 87% sagen das. Wenn man aber mit Leuten spricht, dann merkt man so langsam, es ist kompliziert. Oder positiver ausgedrückt, es ist vielfältig. Heimat kann ein Gefühl sein, Heimat kann ein Geruch sein, Heimat kann ein Sound sein. Das ist für jeden einfach subjektiv, und dem versuchen wir uns diese Woche zu nähern hier in Deutschlandfunk Nova. Jetzt gibt es ja bundesweit und auch in einigen Bundesländern diese Heimatministerien. Haben die denn eine abschließende Definition für sich gefunden für den Begriff Heimat? Wissen die es ganz offiziell? Unser Reporter Christian Schmidt hat heute die Heimatministerin von Nordrhein-Westfalen getroffen, die auch schon spüren musste, dass das kompliziert ist mit der Heimat.
Schwarz-braun ist die Haselnuss. Schwarz-braun bin auch ich, schwarz-braun muss mein Mädel sein, gerade so wie ich. Hallrio.
Schwarz-braun ist er, der Heino. Vielleicht mehr braun als schwarz. Und er hat damit ausgerechnet der Heimatministerin von Nordrhein-Westfalen peinlichen Ärger eingebrockt. Ein Kongress in Münster, das Ministerium hatte geladen, hatte 47 sogenannte Heimatbotschafter eingeladen. Aus Kunst und Kultur sollten sie verkörpern, was unsere Heimat so ausmacht. Aber von der Top-Prominenz ist eben nur Heino gekommen. Und der hat als Gastgeschenk auch noch alte SS-Lieder auf CD mitgebracht. Unangenehmes PR-Desaster für Heimatministerin Ina Scharrenbach, die sich eigentlich dafür einsetzt, in ihrem Land deutlich offener mit dem Begriff Heimat umzugehen.
Wir definieren Heimat nicht, weil eben jeder Mensch einen individuellen Heimatbegriff hat. Und in dem Moment, wo wir ihn definieren würden, würden wir Menschen ausschließen.
Ganz im Gegensatz zum Amtskollegen auf Bundesebene Horst Seehofer, der gerne sehr genaue Vorstellungen von Heimat hätte und vor allem davon, sie durch sein Bundesministerium schützen zu lassen.
Sie wissen, ich habe einen Masterplan angekündigt, die Begrenzung der Zuwanderung unter Wahrung unserer Schutzverpflichtung, konsequentere Abschiebungen für jene, die kein Bleiberecht haben. Integrationsfähigkeit beinhaltet auch unseren Anspruch, die Lebensbedingungen der hier lebenden Menschen zu berücksichtigen.
Oh, zapft es!
Mag heißen, Syrer oder andere Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen, sollten sich sicherheitshalber schon mal damit auseinandersetzen, wie man eine Weißwurst auszuzelt oder wie man ein Nordsee-Krabbenbrötchen korrekt belegt. Dem würde NRW-Ministerin Scharrenbach heftig widersprechen.
Nein, Nordrhein-Westfalen ist ein Einwanderungsland und insofern ist Heimat etwas, was eben jeder Mensch wirklich in sich trägt. Das sind unsichtbare Wurzeln und die sind unabhängig einer religiösen Zugehörigkeit oder vergleichbar, weil sie den Menschen immanent sind. In dem Moment, wo wir Heimat definieren würden, so wie das passiert ist, grenzen sie Menschen aus und sie respektieren den Menschen auch nicht und deswegen halten wir das offen.
Übrigens, nach einer entsprechenden kleinen Anfrage der Grünen hat auch Horst Seehofer gemerkt, dass es doch schwieriger ist als gedacht, die Heimat genau zu benennen. Hat nämlich nicht so gut geklappt. Ein Bundesheimatministerium, das Heimat nicht definieren kann, ein NRW-Heimatministerium, das Heimat nicht definieren will, klingt komisch, ist aber vielleicht ganz gut so, denn das hat meine Tour quer durchs Land bisher gezeigt. Für jeden ist Heimat etwas anderes.
Wenn man Zusammenhalt hat im Team, das ist für mich Heimat.
Ich wohne seitdem ich klein bin hier in Brenig. Es ist meine Heimat. In einem anderen Dorf, in einer anderen Stadt würde ich mich nicht wohlfühlen.
Was ich mit Heimat verbinde, ist so, dass ich dort machen kann, was ich will.
Man sagt auch, wo man sich wohlfühlt, das ist auch Heimat.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Anfang dieser Woche ist ein 25-jähriger Mann in Toronto mit einem Lieferwagen mehrere Kilometer über Bürgersteige gefahren und hat bei dieser Amokfahrt 10 Menschen getötet. Und erst gab es viele Fragezeichen. Warum macht jemand sowas? Langsam wird aufgrund eines Facebook-Posts klar, dieser Typ war anscheinend ein Frauenhasser und hat wohl genau aus diesem Grund versucht, möglichst viele Frauen zu überrollen. Er gehört zu einer Community, die sich Incels abkürzt, also Involuntary Celibates, unfreiwillige Zölibatäre, Frauenhasser, die sich im Netz zusammentun. Und wir wollen heute Abend verstehen, was hinter dieser Szene stecken könnte und sprechen mit Andreas Kemper. Er ist Soziologe. Herr Kemper, Ihre Beobachtung, wie groß ist denn dieses Thema Frauenhass generell?
Ja, Frauenhass gibt es ja eigentlich schon, seit es das Patriarchat gibt. Das ist schon sehr alt. Und es hat immer wieder neue Erscheinungsformen, also gerade auch, wenn es organisiert vonstatten geht. Also man kann drei verschiedene Ebenen unterscheiden. So ein individueller Frauenhass, der einfach entstanden ist, aufgrund irgendwelcher Erfahrungen, dann eben Diskriminierung von Frauen, also Frauenfeindlichkeit, wo es dann auch um Privilegiensicherung geht und letztlich dann Antifeminismus, der sich halt gegen Antidiskriminierung von Frauen wendet, also Anti-Antidiskriminierung. Das wären so diese drei Ebenen.
Aber woher kommt denn so ein krasser Hass? Ist das auch, ja, ich sag mal, aus der Kindheit, der Erziehung?
Ja, ich denke, wenn wirklicher Frauenhass vorliegt, also Misogynie, dann würde ich sagen, ja, das hat was mit Erfahrungen zu tun, mit Kindheitserfahrungen. Es gibt Untersuchungen zu gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, die sagen, Menschen, die rassistisch sind, sind oftmals nicht einfach nur rassistisch, sondern die sind dann auch schwul- und lesbenfeindlich und hassen Frauen. Also da geht es quasi gegen alle Minderheiten. Das ist ein Symptom, ne? Symptom der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit. Und das habe ich auch festgestellt, dass halt bei Gruppierungen, wo halt so ein Frauenhass wirklich dann zum Tragen kommt, die sind meistens auch sehr weit rechts im Sinne von rassistisch.
Was ich mich frage, weil wir beschäftigen uns jetzt damit nach diesem Fall in Toronto, das poppt dann immer mal wieder so auf, das Thema, geht dann aber wieder unter und wabert vor sich hin, würde ich einfach mal sagen. Wie gefährlich ist denn diese Community? Sollten wir das mehr beobachten?
Ja, es sollte auf jeden Fall beobachtet werden. Also es gibt immer wieder halt Täter, die aktiv werden. Also Breivik würde ich da auch zurechnen. Breivik ist auch losgegangen und hat einen sehr starken Frauenhass, hat das Ganze nochmal theoretisch eingearbeitet, aber zugrunde lag eben doch ein Frauenhass und der hat 70 Menschen erschossen, 70 Jugendliche. Das ist genauso gefährlich wie IS-Anschläge. Also da müsste genau so ein Augenmerk drauf gelegt werden.
Nimmt das Ganze zu? Also hat sich das zum Beispiel verschlimmert, seit der Feminismus und die ganze Gender-Debatte prominenter geworden sind?
Glaube ich nicht. Also nicht der Frauenhass direkt. Also ich glaube nicht, dass das was mit Feminismus zu tun hat. Der Antifeminismus, der hat natürlich zugenommen mit dem Erfolgen des Feminismus. Ne? Ist ja auch klar, weil die Antifeministen fühlen sich halt mit dem Rücken an die Wand gestellt und versuchen jetzt das Letzte noch zu retten. Aber der Frauenhass wird nicht stärker, wenn der Feminismus stärker wird.
Wie präsent war Ihnen dieser Begriff Incels?
Gar nicht.
Auch nicht?
Nein, ich beschäftige mich sehr viel eigentlich mit der Szene, die in den Vereinigten Staaten, wo es da fließende Übergänge gibt, ne, zwischen den Maskulisten, der Pickup-Szene und dann den Incels. In Deutschland gibt es das nicht. Also ich habe es nicht gefunden. Es gibt hier, natürlich gibt es hier auch Gruppen von Menschen, die sich austauschen, wie das halt ist, wenn man noch nie eine Freundin oder einen Freund gehabt hat, noch nie Sex gehabt hat mit einem Partner. aber die empfinde ich als sehr harmlos. Ne? Und da gab es auch keine Verbindung bisher, die ich festgestellt habe, zwischen diesen Gruppen und wie viel Gleichberechtigung verträgt das Land. Also das wäre eine Website, wo halt Frauenhasser auch zusammenkommen und sich auch entsprechend äußern.
Wie könnte man mit solchen Männern umgehen? Also wie könnte man denen vielleicht auch helfen?
Also ich denke da am ehesten natürlich an Therapie. Ne? Also wenn halt ein wirklicher Frauenhass vorliegt, der nicht einfach jetzt durch Gespräche zu ändern ist, dann hilft eigentlich nur eine längere Therapie. Und das klingt jetzt erstmal sehr hart, aber ich komme selber aus der Männerbewegung. Das waren diese Männergruppen, die halt dieses Männlichkeitsbild aufbrechen wollten, die sich pro-feministisch, also im Sinne des Feminismus, zusammengeschlossen haben. Und ich denke eben, generell ist Männlichkeit da schon auch ein Problem. Es sind ja nicht Frauen, die keine Beziehung haben, die fahren ja, die setzen sich nicht in ein Auto und fahren halt mehrere Menschen um, sondern das sind ja Männer. Und das liegt schon auch in der Konzeption von Männlichkeit, die wir gerade auch in Deutschland, soldatische Männlichkeit und so weiter, auch mal forciert haben. Das liegt dem zugrunde. Und die Männerbewegung hat da sehr viel geändert in diesen Männlichkeiten und hat die Männer halt weicher gemacht und flexibler und so weiter.
Der Soziologe Andreas Kemper über Frauenhasser und Incels. Und über die haben wir heute mit Jennifer Scheuerle gesprochen. Sie ist 29, lebt in Australien, als Game Designerin arbeitet sie. Und sie ist mit dem Thema Incels schon früh in Berührung gekommen. Jennifer, wieso kennst du dich als Game Designerin mit diesem Thema so gut aus?
Das ist leider ein Trend, den wir in meiner Industrie schon seit sehr vielen Jahren kennen. Wir kennen die Incel-Bewegung als eine Subgruppe der Gamergate-Bewegung. Eine Bewegung, die sich speziell damit beschäftigt hat, dass Frauen unsere Industrie vergiften. Die Idee, dass Frauen ihre Körper und Sexualität benutzen, um Männer zu manipulieren. In unserem Fall war die Idee, dass Frauen in unserer Industrie versuchen, mehr Presse für ihre Spiele zu bekommen, indem sie mit männlichen Journalisten schlafen oder andere Art und Weise benutzen, um ihre Karriere voranzutreiben.
Kann man ausmachen, an wen, an welche Frauen sich generell dieser Hass der Incels richtet?
Es gibt dieses seltsame Wort in deren Kreisen dafür, Stacys, ein spezielles Wort für Frauen, die sie als begehrenswert betrachten, und Chads, das männliche Gegenstück, Männer, die diese Stacys sexuell erreichen können. Im Prinzip alle Frauen, die an der oberen Kante sind, wenn es darum geht, wer attraktiv ist in unserer Gesellschaft.
Was steht da in den Foren so drin?
Foren in diesen Inselgruppen enthalten sehr oft explizite Drohungen gegenüber Frauen, speziell in Form von Vergewaltigung und manchmal auch Mord. In manchen Foren, also manche Diskussionen in diesen Foren, handeln sogar von staatsgeführten Programmen, die deren Meinung, also der Incels Meinung nach existieren sollten, in welchen weibliche Jungfrauen dazu gezwungen werden sollten, mit Incels zu schlafen, um deren Drang nach Gewalt zu lindern und deren Leben zu verbessern.
Es ist schwer jetzt als Nicht-Profi da irgendwelche Lösungen zu finden, aber was kann man denn deiner Meinung nach tun?
Ich bin der Meinung, dass wir es schwerer machen müssen, in diese Kreise zu geraten. Wir müssen deren Einfluss ernst nehmen und Incel-Kreise aus unseren Foren bannen. Und am Ende des Tages glaube ich, dass wir auch definitiv versuchen müssen, das Problem mit der toxischen Männlichkeit anzugehen. Wir brauchen Gruppen, die sich mit jungen Männern beschäftigen und ihnen beibringen, dass deren Männlichkeit nicht dadurch definiert wird, mit wie vielen Frauen die schlafen. Und dass Gefühle da außerhalb von Aggression okay sind und wie man gute Beziehungen aufbaut mit Partnern oder mit Freunden.
Jennifer Scheuerle, Game Designerin, lebt in Australien, hat sich mit dem Thema Incels, Involuntary Celibates, auseinandergesetzt. Und wir haben mit ihr gesprochen, hier in Deutschlandfunk Nova im Update.
Deutschlandfunk Nova, Update.
Ein Wochenende draußen sein und sich auch bei vielleicht größtem Regen in Gummistiefeln und bei einem leckeren Getränk die Laune schön tanzen. Das sind tolle Festivals. Davon haben wir genug hier in Deutschland. Klappt auf Festivals auch immer, ne? Und für viele gehört so ein tolles Festival einfach zum Sommer dazu. Deswegen haben Festivals auch immer noch so einen Hype. Hier ist Deutschlandfunk Nova, das Update. Und weil das so ist, müssen Festivals auch immer größer werden, noch atemberaubender, noch spektakulärer, noch spezieller. Und gerade formiert sich aber so eine kleine Gegenbewegung, und zwar von Seiten der Künstler. Immer mehr Bands und Künstler veranstalten ihre eigenen Festivals. Und das genau, wie das genau aussieht und was das auch mit unserer Themenwoche Heimat zu tun hat, hat sich Anke van der Weyer angeschaut. Anke, wie sehen diese kleineren Festivals aus?
Auf den ersten Blick eigentlich nur ganz genauso wie normale Festivals. Aber veranstaltet werden die Festivals eben nicht von Firmen oder Veranstaltungsagenturen, sondern von einer Band oder von einem Künstler selbst. Und ziemlich früh dran mit solchen Festivals war ein Kraftklub. Doch auch wenn andere Städte scheiße sind, ich will nach Berlin. Und ich damit komplett alleine bin, ich will nach Berlin. Die wollen nicht nach Berlin, die wollen nach Chemnitz. Da veranstalten die nämlich schon seit 2013 das Kosmonaut-Festival, weil sie da eben auch herkommen. Und die Idee zu diesem Festival, die kam so mehr oder weniger aus dem Bandalltag raus.
In den Anfangsjahren haben im Prinzip jedes Wochenende auf irgendeinem Kaff gespielt im Sommer. Und dann jeden Montag über festgestellt, das einzige Kaff scheinbar, in dem es kein Festival gibt, ist halt unser Kaff. Dann haben wir eins einfach dann selber gemacht.
Das haben Kraftklub in der Rockpalast-Doku über das Kosmonaut erzählt. Unser Kaff eben, ne, in der Heimat, das Festival und nicht irgendwo. Mhm. Und eben nicht nach den Regeln vom Veranstalter, sondern nach den eigenen Regeln.
So, man macht sich selbst Regeln. Wie äußert sich das konkret?
Indem sie beim Line-Up zum Beispiel auch gerne mal ihre Homies einladen. Willkommen zu Hause! Wo jeder Tag auf Warten besteht und die Zeit scheinbar nie vergeht. Casper ist ein alter Kumpel von Kraftklub und Casper spielt nicht nur bei Kraftklub. Kraftklub spielen dann auch gerne mal bei Caspers eigenem Festival, dem Zurück-zu-Hause-Festival in Caspers Heimat Bielefeld. Und die kleinen Geschwister von Kraftklub, die stehen dann mit ihrer Band Blond auch gerne mal auf derselben Bühne wie OK Kid. Das sind eben dann keine Lineups, die so am Reißbrett entwickelt werden, sondern die so ein bisschen, ja, so aus dem Herzen entstehen. Und Kraftklub, die kümmern sich auf dem Festival nicht nur darum, dass es in Sachen Konzerte läuft.
Generell ist es so, dass wir halt irgendwie geguckt haben, dass so ein Festival ja nicht nur irgendwie von so Mucke und Saufen lebt. Nach dem, keine Ahnung, sechsten Konzert an einem Tag ist man auch irgendwie so satt oder man braucht so ein bisschen eine Pause. So. Und da gucken wir halt immer, dass man dafür vielleicht doch so ein bisschen kopffreikriege, alternativ Programm irgendwie kriegt.
Ja, und Kraftklub, die sind da schon ziemlich gut darin, ihren Fans dann auch gerne mal die ganz eigenen Streiche zu spielen.
Okay, was machen die?
Letztes Jahr, da haben sie ihre Fans einfach mal morgens um 7:30 mit einem Konzert auf dem Zeltplatz überrascht.
Um 7:30.
Ja, guten Morgen! Guten Morgen! Hallo! Hallo, guten Morgen!
Na, da denkst du, wer ist der Idiot, der so laut da morgens schon rumschreit? Dann ist es der Sänger von Kraftklub. Und mit der Lieblingsband morgens um 7:30 Dosenbier trinken auf dem Zeltplatz geht halt auch nur, wenn die selbst der Veranstalter ist. Und das Ganze, das ist eben auch eine Antwort auf Festivals wie das Lollapalooza, ne? Die im Prinzip eigentlich einfach nur ein Konzept sind. Das wird weltweit vertrieben. Das Lollapalooza, das gibt es mittlerweile in 5 Ländern und da ist das Prinzip immer gleich. Möglichst fette Namen, möglichst viele Leute und natürlich auch ein Riesenrad, natürlich, damit man die obligatorischen Insta-Fotos machen kann im Hippie-Outfit, ne? Und jetzt muss man aber auch sagen, selbst wenn man diese ganzen Sentimentalitäten, die an diesem Thema dranhängen, mal so ein bisschen außen vor lässt, ist es trotzdem eine Win-Win-Situation für Fans und für die Band.
Wie sieht die aus?
Die Fans, die kriegen eben ein Programm, was sie auf anderen Festivals nicht bekommen und die Veranstalter, in dem Fall die Band eben selbst, die haben eben die Sicherheit, dass sie einen sehr konstanten und loyalen Stamm in Sachen Publikum haben, ne? Das Publikum, das kommt immer wieder und es bleibt nicht plötzlich weg, wenn direkt nebenan irgendwie 2 Felder weiter ein neues Festival aus dem Boden gestampft wird, weil der Hype eben da ist. Einfach, weil diese Fans ihrer Band dann natürlich einfach sehr vertrauen. Und dieses Ding, das treibt Justin Vernon, der Kopf von Bon Iver, in diesem Jahr tatsächlich so ein bisschen auf die Spitze. Der hat auch sein eigenes Festival, das Eau Claire Festival in seiner Heimat in Wisconsin. Und da verrät er das komplette Line-up erst beim Festival selbst. Das heißt, die Fans kaufen quasi blind die Tickets und das Ganze funktioniert.
Deutschlandfunk Nova. Update.
In China, da gab es lange keine MeToo-Debatte, aber jetzt ist sie offenbar auch dort angekommen. Und da geht es nicht nur um den Hashtag MeToo, sondern inzwischen auch um Demokratie, um Freiheitsrechte, also um viel, viel mehr. Franziska Zecher aus unserer Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion. Du beobachtest das, was da gerade passiert in China für uns. Was ist denn genau passiert?
Na, also im Zuge dieser weltweiten MeToo-Debatte ist sexuelle Belästigung inzwischen auch ein Thema, zum Beispiel bei Studenten in China. Und eine Studentin, Yue Xin, die hat die Debatte zum Anlass genommen und die Peking-Universität aufgefordert, Informationen zu einem mutmaßlichen Vergewaltigungsfall zu veröffentlichen. Vor 20 Jahren, da soll ein Professor der Universität eine Studentin vergewaltigt haben und die hat sich dann daraufhin das Leben genommen.
So, und da Aufklärung zu fordern, ist ja eigentlich nichts Schlimmes.
Eigentlich nicht, aber der Fall hat offenbar keine weiteren Konsequenzen für den damaligen Professor und womöglich befürchtet die Uni, dass das jetzt ein Boomerang für sie werden könnte. Allerdings entwickelt sich das Ganze jetzt aus einem ganz anderen Grund zu einem Boomerang für die Hochschule, denn die Studentin, die Aufklärung gefordert hat, die steht inzwischen unter Hausarrest.
Oh, warum das?
Offenbar wollte man verhindern, dass sie weiter auf das Thema aufmerksam macht und damit auf das Problem der sexuellen Belästigung an chinesischen Universitäten. Da gab es mal vor ein paar Jahren eine Studie, der zufolge ein Drittel der Studenten in China schon mal sexuell belästigt wurde. Und die Studentin, die hat in den sozialen Netzwerken gepostet, wie versucht wurde, sie mundtot zu machen. Also so soll zum Beispiel mitten in der Nacht eine Tutorin in ihr Zimmer im Wohnheim gestürmt sein und von ihr verlangt haben, dass sie alle Infos zu diesem Vergewaltigungsfall löschen soll. Und auch ihre Familie soll offenbar unter Druck gesetzt worden sein. Und jetzt ist diese Studentin Yue Xin also nach eigenen Angaben unter Hausarrest in ihrem Elternhaus.
Warum reagiert die Peking-Universität so sensibel auf dieses Thema?
Es ist nicht nur die Peking-Universität, die hier so sensibel reagiert, sondern auch die Kommunistische Partei, die das Land ja führt. Und die hat wahnsinnige Angst davor, dass sich ein organisierter Protest gegen sie zusammenbrauen könnte. Das ist zuletzt passiert im Sommer 1989. Damals gab es eine Demokratiebewegung, die von Studenten ausging. Und die haben den großen Tiananmen-Platz mitten in Peking besetzt. Und dieser Protest, der wurde blutig niedergeschlagen und Tausende wurden getötet dabei. Seitdem hat die chinesische Führung wahnsinnige Angst davor, dass sich an einer Universität neuer organisierter Protest bilden könnte. Und deswegen sind eben gerade Universitäten unter einer ganz besonderen Beobachtung. Und dass in diesem Zusammenhang jetzt offenbar von Studenten auch an der Universität eine Wandzeitung zu dem Thema aufgehängt wurde, also öffentlich, das dürfte wahrscheinlich in der Partei nochmal für sehr viel Unruhe sorgen.
Wie stark sind die da? Also was meinst du, wird das Thema versanden jetzt oder könnte sich da eine neue Bewegung herausbilden?
Ja, also wenn ich hier eine Antwort wüsste, dann hätte ich tatsächlich prophetische Fähigkeiten. Aber ich kann zumindest das sagen, dass das Thema tatsächlich ziemlich hohe Wellen in den sozialen Netzwerken unter den Studenten schlägt. Und die Zensurbehörde, die kommt mit dem Löschen von Einträgen ja doch noch nach, aber die haben, ich sag mal, ziemlich viel zu tun. Mhm. Und gleichzeitig haben die Repressionen gegen Andersdenkende, seitdem Präsident Xi Jinping im Amt ist, immer weiter zugenommen. Also es wird sicher von der Parteiführung alles unternommen, um zu unterbinden, dass sich daraus ein größerer Protest entwickelt.
In China ist eine Studentin unter Hausarrest gestellt worden, weil sie Aufklärung zu einem mutmaßlichen Vergewaltigungsfall vor Jahren war, der gefordert hat. Inzwischen hat das Thema eine politische Dimension erreicht. Die Infos dazu hatte Franziska Zecher aus der Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag. Immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.